Ein herzliches Willkommen an Sie, die Sie uns jetzt über Radio Horeb oder Radio Maria Südtirol zuhören. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei unserer Spiritualitätssendung dabei sind, wenn wir uns mit der Heiligen Messe wieder befassen. Dies ist der 12. Teil der Sendereihe mit dem Titel Eucharistie, Quelle und Höhepunkt, die Heilige Messe tiefer mitfeiern. Der Referent dazu ist Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Bei einem Hauskreis mit freikirchlichen, evangelischen und katholischen Christen spielte sich neulich einmal folgende Unterhaltung ab. Es begann mit der Frage: Wie betest du als Freikirchler eigentlich? Darauf die Antwort: Na, frei. Das heißt, ich spreche mit Gott, wie ich mit meinem Mann sprechen würde. Das Wichtigste ist die Beziehung und die geschieht im freien Beten. Eine andere Person sagte: Und du als Katholik, wie betest du? Ich gehe jeden Tag in die Messe. Was? Jeden Tag? Und wie lange dauert das? Je nachdem, 30 bis 40 Minuten. Dann war Stille. Jeder dachte so über seine Weise des Betens zu Gott nach. Haben da nicht beide, Freikirchler und Katholik, etwas Wesentliches erkannt? Die Messe ist das Herzstück der katholischen Kirche. Ohne die Messe kann ein Katholik eigentlich nicht leben. Sonntags ist sie ein Muss. Andererseits braucht es dieses ganz persönliche Sprechen mit Gott, damit nicht alles zum reinen Ritual verkommt. Gerade in den sich wiederholenden Teilen der Messe braucht es ein tieferes Eindringen mit dem Herzen, um dieser Beziehung zu Gott Ausdruck zu verleihen. Zum Spüren mit dem Herzen gehört aber auch das Verstehen mit dem Verstand. Daher wollen wir uns heute wieder von Pfarrer Andreas Fuchs in ein tieferes Verständnis der Messe einführen lassen. Und konkret machen wir heute da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, beim Vater Unser. Jetzt darf ich aber erst unseren Referenten herzlich begrüßen. Grüß Gott, Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Pfarrer Fuchs, Sie sind uns aus Wetzikon in der Schweiz zugeschaltet, wo Sie Gemeindepfarrer sind. Sie sind seit 12 Jahren Priester des Bistums Chur. Es freut mich, dass Sie heute wieder unser Referent sind. Sie, liebe Hörer, können sich in etwa einer guten halben Stunde bei uns einklinken und Ihre Fragen stellen, wenn Sie anrufen wollen, Ihre Gedanken zur Messe beitragen. Die Nummer sage ich Ihnen dann an. Bitte, Pfarrer Fuchs, jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu.
Ja, wie Sie schon gesagt haben, sind wir beim Vater Unser stehen geblieben. Das heißt, das ist so das Bindeglied, könnte man sagen, die Brücke zwischen dem Hochgebet und dann der Vorbereitung auf die Heilige Kommunion. Das heißt, genau eben, wo jetzt das Hochgebet der Kanon aufhört, das werden wir noch sehen. Zuerst ist es wichtig auch zu sehen, so wie der Katechismus sehr schön sagt, dass die Messe zugleich und untrennbar einerseits das Opfergedächtnis ist, in welchem das Kreuzesopfer für immer fortlebt, und andererseits aber auch das heilige Mahl der Kommunion mit dem Leib und dem Blut des Herrn. Die heilige Messe, also man könnte sagen Opfermahl. Es ist beides. Es ist einerseits das Opfer Christi, die Liebe Christi zu seinem Vater bis zum Gehorsam am Kreuz, bis zum Tod am Kreuz, und andererseits eben auch Mahl. Wir empfangen die Nahrung für unser geistliches Leben. Wir dürfen den geopferten Leib Christi selber empfangen. Das heißt, die Feier des eucharistischen Opfers ist ganz auf die innige Vereinung mit Christus durch die heilige Kommunion ausgerichtet. Und kommunizieren heißt, Christus selber empfangen, der sich für uns hingegeben hat. In der Mitte, in der Achse der Kirche steht im Normalfall der Altar, um den sich die Kirche bei der Eucharistiefeier versammelt. Und der Altar stellt die beiden Aspekte dieses einen Geheimnisses dar, nämlich einerseits Opfer, Altar, also Stein, auf dem das Opfer dargebracht wird, und andererseits auch Tisch des Herrn, wo wir aus den Händen Christi selbst, ihn selbst als unsere Speise empfangen. Und eben das Vater unser, das steht so eigentlich ziemlich dazwischen. Das heißt, wenn wir den Heiligen Leib Christi empfangen möchten, dann sollen wir uns vorbereiten. Vorbereiten einerseits durch eine entferntere Vorbereitung während der Heiligen Messe. Das ist der ganze Kanon, das ganze Hochgebet, und dann die nähere Vorbereitung, die mit dem Vater unser beginnt. Das heißt eben, es gibt auch so ein bisschen zwei Meinungen, wie lange jetzt oder wie genau das Hochgebet dauert, der Kanon. Eben die einen sagen, erst vom Sanctus oder nach dem Sanctus bis zum durch ihn und mit ihm, also vor dem Vater unser. Es gibt aber auch andere, die sagen, nein, schon die Präfation und diese Einleitungsworte und auch das Vater unser gehören noch zum Kanon. Und deshalb wurde es früher dann auch nur vom Priester gebetet. Eben aus dieser Überzeugung, das Vater unser ist noch Kanon, ist Hochgebet, und das Hochgebet wird vom Priester alleine gebetet. Nun, Papst Gregor der Große hat dem Vater unser den heutigen Platz zugewiesen. Er ist gestorben um 604. Das Vaterunser wurde immer gebetet in der Heiligen Messe, aber es ist nicht ganz klar, wann genau. Die einen sagen, es war schon immer da, die anderen sagen auch, es könnte auch sein, eher am Schluss der Heiligen Messe, weil so die klassische Einleitung für das Vaterunser folgende ist: dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Und es gibt dann auch eine Meinung, die sagt, damit wird Wortgottesdienst und Eucharistiefeier nochmals aufgenommen, eben dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam. Wir haben das Wort Gottes gehört, die Lesungen, die Predigt und so weiter. Und getreu seiner göttlichen Weisung, eben tu dies zu meinem Gedächtnis. Und deshalb sagt man dann, könnte es sein, dass das eher ganz am Schluss gewesen ist oder ganz kurz vor der Heiligen Kommunion. Gut, das wissen wir nicht definitiv. Das, was wir wissen, ist, ab Papst Gregor dem Großen steht das Vater unser dort, wo es noch heute steht. Eben als entweder als Teil des Hochgebetes oder am Ende des Hochgebetes. Und deshalb, das je nachdem vielleicht eben vom Priester alleine gebetet, eher in der außerordentlichen Form oder in der ordentlichen Form, in der heutigen Messe, von allen gemeinsam, weil es eben das Gebet der Kinder Gottes ist, das Gebet jener, die durch die Taufe zu Kindern des Vaters im Himmel geworden sind und die jetzt zu ihrem Vater gemeinsam beten. Schön ist auch, dass das Vater unser, könnte man da auch ganz viele Dinge sagen, der vierte Teil des Katechismus der katholischen Kirche ist dem Gebet gewidmet, und dort wird das Vaterunser auch sehr schön erklärt. Wir können jetzt aber nicht diesen ganzen vierten Teil ausfalten. Hier an dieser Stelle möchte ich nur einen kurzen Blick darauf werfen, in diesem Gesamtzusammenhang der Heiligen Messe. Das Vaterunser fasst das Hochgebet gleichsam zusammen. Das, was wir im Hochgebet gebetet haben, das wird nochmals wie in einer Zusammenfassung ausgedrückt im Vaterunser. Es nimmt das auf, was vorher gebetet wurde, und blickt auch aus auf das, auf die Heilige Kommunion, die dann bald folgen wird. Also es ist, wie ich gesagt habe, wie eine Brücke, die Hochgebet und Kommunion verbindet. Zuerst die Anrede Vater unser im Himmel, dieses Vater, das war auch schon bei der Präfation, da hat man auch ganz bewusst den heiligen Vater angesprochen, den Vater im Himmel. Und auch beim römischen Hochgebet, beim ersten, ist das erste Wort oder im ersten Satz heißt es auch eben, dich gütiger Vater bitten wir. Und jetzt wird das nochmals aufgenommen. Und dann der Vater unser im Himmel. Dieser Blick in den Himmel, auch wieder bereits bei der Präfation, ist dieser Blick aufgetan worden auf die Engel und die Heerscharen, die Gott Tag und Nacht dienen, mit denen wir uns vereint haben. Und auch dann haben wir im ersten Hochgebet den heiligen Engel gebeten, dass er diese Opfergabe für die göttliche Herrlichkeit tragen soll. Eben, dass er da diesen Blick im Himmel, unsere Gaben, auch in den Himmel emportragen soll. Dann auch die Heiligung des Namens Gottes, das Sanctus selber, das mit dem Heilig, 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 mit diesem dreimal heiligen Ruf beginnt. Dann denken wir daran die Heiligen im Hochgebet, eben die über 40 im ersten Hochgebet und die auch in den anderen, die Jungfrau Maria, Jungfrau Gottesmutter Maria, die immer erwähnt wird, je nachdem auch der Tagesheilige oder die Apostel und Märtyrer. Und auch eben das heilige Opfer, das wir da feiern. Dann die Bitte, dein Reich komme. Christus kommt, Christus ist das Reich Gottes, ist das Himmelreich, so wie auch Jesus sagt, eben wer um des Himmelreiches willen, zum Beispiel auf die Ehe verzichtet, das heißt ihm zuliebe auf alles verzichtet. Christus ist das Reich Gottes und er kommt in der Wandlung, das heißt dann ist das Reich Gottes eigentlich schon da, noch nicht in seiner ganzen Fülle, das ist erst am Ende der Welt, aber eben schon im Keim. Jesus ist schon da, geheimnisvoll, unter den Gestalten von Brot und Wein. Dann quasi so der Mittelpunkt, das Scharnier auch, im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Wille Gottes hat Jesus ganz erfüllt. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun, hat er selber gesagt. An vielen anderen Stellen drückt er dies auch aus. Ich sage nur das oder ich tue nur das, was der Vater mir aufgetragen hat. Also das Opfer Christi, das wir in der Heiligen Messe feiern, ist der Gehorsam Christi bis zum Tod am Kreuz. Und auch unser Opfer soll sich vereinen, eben dein Wille geschehe, so wie im Himmel die Engel diesen deinen Willen vollziehen, so helfe doch auch uns, Vater im Himmel, dass auch wir deinen Willen in unserem Leben wirklich tun, dass auch wir unser Leiden, unser Kreuz vereinen mit deinem Leiden, eben dass wir so eins werden. Danach auch im Hinblick auf den Empfang der Heiligen Kommunion, dass wir die Kraft haben, wirklich eins zu werden, nicht nur dem Leibe nach, wenn wir den Leib und das Blut Christi empfangen, sondern vor allem auch dem Geiste nach. Wir bitten ja auch im Hochgebet, dass wir eins werden, dass wir ein Leib und eine Seele werden in Christus. Eben eine Seele auch in Gedanken, in der Liebe, mit dem Verstand, mit unserem Willen. Dein Wille geschehe. Eben lass uns eins werden, auch mit deinem heiligen Willen. Dann die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus verwandelt Brot und Wein, um so täglich die Nahrung für unser geistliches Leben zu sein. Es ist auch eine Bitte um das eucharistische Brot. Das werden wir nachher dann noch kurz ein wenig ausführlicher sehen. Dann auch, vergib uns unsere Schuld. Das Blut Christi mit vergossen, wir hören es in jeder heiligen Messe, zur Vergebung der Sünden. Die Sünden werden getilgt durch das Opfer Christi und wir bitten eben auch um diese Vergebung der Schuld, dass wir eben auch rein vor Gott stehen können, dass wir würdig sind, den Leib und das Blut Christi zu empfangen. Und dann auch führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Bitten, die Fürbitten im Messkanon, im Hochgebet, erflehen auch Glaube, Friede, Heil für alle Stände, eben für die Verstorbenen, für die Kirche, für den Papst, für den Bischof und so weiter. Eben diese Befreiung aus dem Bösen, aus allem Übel, dass wir wirklich in Frieden den Dienst vor Gott vollziehen können. Und es zeigt eben auch die Versuchung, auch Christus wurde in Versuchung geführt. Er hat aber auch mit dem Wort Gottes gekämpft und hat gesagt, nicht allein vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Eben gleichsam auch wiederum ein Hinweis auf den Wortgottesdienst, ein Hinweis dann auch, dass der Mensch sich nicht nur um das irdische Brot kümmern soll, sondern wie Jesus auch sagt, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern jene, die bleibt für das ewige Leben. Und nachher spricht er dann ja auch von der Eucharistie. Nun, dann geht es weiter mit dem sogenannten Embolismus. Da kommen wir gleich drauf, aber zuerst wollen wir noch kurz schauen, wie das Vaterunser auf die Kommunion hinweist, nachdem wir jetzt geschaut haben, wie es eigentlich zurückverweist oder das, was wir gebetet haben, nochmals zusammenfasst, aufnimmt und dann in Vorbereitung auf die Heilige Kommunion schon uns da auch innerlich vorbereitet. Da ist vor allem natürlich die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Einerseits ist das sicher einfach das Brot für unseren Leib, unser tägliches Brot, also all das, was wir jeden Tag brauchen für unser tägliches Leben, dass wir Nahrung haben, dass wir all das, was nötig ist, nicht nur Nahrung, sondern auch an Geborgenheit, Liebe, Sicherheit, Frieden, Schutz und so weiter, damit gemeint. Andererseits auch das Brot des Wortes Gottes, eben nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So nimmt diese Bitte auch sehr schön eben Wortgottesdienst und dann Eucharistiefeier auf. Denn die dritte Bedeutung, neben dem leiblichen, dem körperlichen Brot oder dem Brot für unseren Leib und das Brot des Wortes Gottes, ist eben auch das eucharistische Brot. Es ist interessant, die Vulgata übersetzt mit Panem super substantialem, das heißt über alle irdische Substanz erhoben. Eben und drückt auch so aus, da geht es nicht einfach nur um das Irdische, über das, was wir brauchen zu unserem Leben. Nicht nur um das, sondern es ist auch schon ein Hinweis eben auf das überirdische Brot, über das, was über das Materielle hinweggeht. Eben das, was Jesus auch im Johanneskapitel, im Johannesevangelium im Kapitel 6, 32 und folgende nennt, ich bin das wahre Brot vom Himmel und mein Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt und wäre ja nachher dann auch sehr beharrt darauf, dass sein Fleisch, sein Brot, eben sein Fleisch, sein Leib eine wirkliche Speise ist, sein Blut ein wirklicher Trank ist. Also eben, wir bitten ja den Vater im Himmel, dass er uns dieses wahre Himmelsbrot, dass er uns Christus wirklich sendet. Dann, wie gesagt, geht es weiter, bevor noch das denn dein ist das Reich und die Kraft und so weiter kommt, mit dem sogenannten Embolismus. Das ist eine Weiterführung der letzten Bitte. Ein sehr schönes und ich meine auch ein sehr wichtiges Gebet, eigentlich ein Gebet, das uns allen sehr am Herzen liegen soll, das leider je nachdem auch einfach unterschlagen wird. Es heißt, erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Darauf folgt dann eben, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also es wird gebeten, erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, eben von allen Übeln, von all dem, was uns schadet, was uns nicht gut tut. Eigentlich eine wunderbare Bitte, das liegt doch jedem am Herzen eigentlich, dass wir frei sind von allem Bösen. Und dann auch eine, leider muss man fast sagen, zu jeder Zeit aktuelle Bitte: gib Frieden in unseren Tagen. Eben aktuell, weil oftmals überall Krieg ist, an vielen Orten Krieg herrscht. Nach dem Frieden sehnen sich alle, und eben auch eine aktuelle Bitte in der Formulierung: gib Frieden in unseren Tagen. Nicht einfach dann mal in Zukunft, sondern jetzt, hilf doch, dass Friede wird. Und dann komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, mit deiner Barmherzigkeit. Alleine schaffen wir es nicht. Komm du uns zu Hilfe, steh du uns bei, schenk uns dein Erbarmen und bewahre uns vor zwei Dingen, vor Verwirrung und Sünde. Jesus sagt: auch lasst euch nicht verwirren, glaubt nicht jedem, der da sagt, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Und auch beim Johannesevangelium: euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an mich und glaubt an das, was ich euch gesagt habe. Eben bewahre uns vor Verwirrung, dass wir Klarheit haben, dass wir klar sehen, dass wir nicht falschen Lehren nachlaufen, sondern wirklich auf Christus ausgerichtet sind, dass wir voll Freude, voll Überzeugung, voll Glaube und Liebe das Wort der Kirche, das Wort Gottes ist, hören. Bewahre uns auch vor Sünde. Das ist eben der wahre Unfriede, das, was all unser Leben zerstört. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Warum? Damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Wir sollen voll Zuversicht gerade in der Adventszeit voll Zuversicht auf das Kommen Christi hoffen und warten. Einerseits das Kommen unseres Erlösers am Ende der Zeiten, aber auch das Kommen Christi bald, jetzt dann in der Kommunion, da sollen wir voll Freude hinzutreten, eben voll Zuversicht. Und deshalb sollen wir bewahrt werden vor aller Unklarheit, vor aller Verwirrung, vor allen falschen Ängsten, sollen bauen auf das Erbarmen Gottes, damit wir wirklich uns jetzt freuen, gut bereiten, dass wir Christus ganz in unser Herz aufnehmen, damit wir so bereit sind, bis sein Reich dann in Ewigkeit kommt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine Bitte, die ursprünglich nicht so in der Bibel ist, ist von der sogenannten Zwölf-Apostel-Lehre, eigentlich auch eben ein katholisches Buch, aber man muss sagen, insofern nicht direkt biblisch, aber wegen dem nicht jetzt irgendwie etwas Komisches, sondern auch gute alte kirchliche Traditionen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Thema: Eucharistie, Quelle und Höhepunkt, die heilige Messe tiefer mitfeiern. Es referiert Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Wir haben von ihm gehört über das Vaterunser und waren gerade beim sogenannten Embolismus angelangt, dieses Gebet nach dem Vaterunser: erlöse uns, Herr, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Da machen wir an dieser Stelle jetzt weiter.
Ja, dann kommt nachher das, was wir eigentlich in diesem Embolismus auch schon erwähnt haben: gib Frieden in unseren Tagen. Darauf folgt das sogenannte Friedensgebet. Eben weil der Friede einerseits des Herzens und der Friede in der Welt so wichtig sind, wird das nochmals ausgefaltet. Und dann bittet der Priester: der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir dann Herr Jesus Christus und so weiter. Interessant ist, dieses Gebet ist direkt an Christus gerichtet. Eben Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, wir beten zu Christus. Interessant ist nämlich, dass sonst die ganze Liturgie, und dessen sind wir uns vielleicht gar nicht so bewusst, eigentlich an den Vater gerichtet ist. Wir beten in Christus und durch Christus zum Vater. Hier bei diesem Gebet sprechen wir direkt Jesus an. Und zuerst wird erwähnt, eben Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und diese Stelle im Johannesevangelium geht er noch ein wenig weiter, wo Jesus das sagt, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Das heißt, es gibt also einen Frieden, den die Welt uns gibt und einen Frieden, den Christus uns gibt. Und diese beiden Arten von Frieden sind grundlegend unterschieden, denn das, was die Welt uns gibt, ist eigentlich nicht der wahre Friede des Herzens, sondern oftmals vielmehr eine Befriedigung unserer Begierden. Das schenkt die Welt, oder das zu dem möchte uns die Welt verleiten, zu dieser Mentalität der Welt. Die Welt gemeint in diesem Sinn, wie Johannes, der Evangelist, das auch im Normalfall meint, nicht als das, was Gott gut geschaffen hat, sondern eben als all das, was in der Welt ist, was sich gegen Gott auflehnt, was sich gegen den Willen Gottes auflehnt. In diesem Sinn, eben in dieser Sicht, diese eben böse Welt oder die Welt, die gegen Gott ist. Und eben dieser Friede der Welt in diesem Sinn, dass eben der Genuss der Sünde, die Begierden, das Böse, das schenkt uns eine gewisse Art von Frieden. Aber eben, es ist mehr ein Genuss, ein Stillen unserer Begierden als ein tiefer Friede unseres Herzens. Als das eben, was Christus uns schenken möchte, als dieser Friede Christi, der auch in Not und Gefahr und Verfolgung, ja, im Kampf uns geschenkt wird. Ja, eigentlich, es gibt so ein altes Sprichwort, wenn du den Frieden willst, dann musst du in den Krieg ziehen. In den Krieg nicht gegen die anderen, sondern vor allem gegen dich selbst, gegen die eigenen Begierden. Das heißt, wenn du den Frieden des Herzens erreichen möchtest, dann musst du gegen dich selber kämpfen, gegen diese Neigungen, gegen diese Anhänglichkeit, gegen diese Verlockungen des Bösen. Eben auch wiederum, wie wir vorhin gebetet haben, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Eben hilf uns, weil wir alleine nicht schaffen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Bewahre uns davor, den echten Frieden Christi mit dem falschen Frieden der Welt zu verwechseln. Also Jesus eben hat diesen seinen Frieden den Aposteln, seine Kirche, hinterlassen. Diese Einleitung kann im deutschen Sprachgebrauch auch der Zeit angepasst werden. Das gibt es zum Beispiel in Italien nicht. Da ist das Gebet fest. Immer diese Formulierung, eben Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Im deutschen Sprachgebiet heißt es zum Beispiel, oder kann man das so machen, gerade in der Weihnachtszeit, eigentlich sehr schön, zum Beispiel, als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden, deshalb bitten wir. Oder eben, das heißt auch, Gebetseinladung und Christusanrede können der Zeit des Kirchenjahres oder dem Anlass angepasst werden, etwa. Also da ist eine Freiheit, die das deutsche Messbuch uns erlaubt und schenkt. Aber dann kommt die konkrete Bitte, die dann immer gleich auch ist: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Auch wiederum ein sehr schönes Gebet, im Hinblick auf die heilige Kommunion. Schau nicht auf unsere Sünden. Das heißt eben, auf unsere Kleinheit, auf das, was wir falsch gemacht haben, dort, wo wir den falschen Frieden gesucht haben. Schau nicht auf unser Elend, weil mit unseren eigenen Verdiensten, wie wir es in vielen Gebeten bekennen, mit unseren eigenen Verdiensten können wir vor dir nicht bestehen. Schau nicht auf das, sondern schau vielmehr auf den Glauben deiner Kirche. Nun, das können wir vielleicht in unserer Zeit, könnten wir denken, ja, was heißt das schon, auf den Glauben deiner Kirche? Wenn wir einzelne Glieder der Kirche betrachten, haben wir das Gefühl, ja gut, die strotzen ja vielleicht nicht gerade vor einem Glaubenszeugnis. Im Gegenteil, sie geben ein schlechtes Zeugnis oder ein Zeugnis des Unglaubens. Nun, damit sind eben die wirklichen Glaubenszeugen der Kirche Christi gemeint, eben jene, die den Glauben wirklich gelebt haben, die, das heißt konkret, das Wort Gottes aufgenommen haben und befolgt haben und gelebt haben. Also eben, wir dürfen da auch an alle Heiligen denken, an die Mutter Gottes denken, da das Vorbild im Glauben, denn sie ist ja auch Glied der Kirche, sie ist sogar Mutter der Kirche. Eben schau nicht auf unsere Sünden, auf unseren kleinen Glauben, auf unsere Kleinheit im Befolgen des Wortes Gottes, des Willens Gottes, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche. Schau doch auf all die Heiligen, schau in erster Linie eben auch auf all die, die mit dir zusammen das Kreuz getragen haben und jetzt an der Kirche bauen, nicht abbrechen, sondern aufbauen. Und dann, und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Die Einheit ist etwas, das wir nicht selber herstellen können. Wir können zwar uns bemühen um die Einheit innerhalb der Kirche, aber schlussendlich ist sie immer auch ein Geschenk Gottes. Deshalb müssen wir darum beten, ihn bitten, schenk doch diese Einheit. Nimm doch alles weg, was uns trennt, was wegen Egoismus und Stolz und so weiter ein Hindernis ist für diese Einheit. Und schenke deiner Kirche Einheit und Frieden, eben Frieden, damit sie auch in Frieden ihre Sendung ausführen kann. Und dann nachher spricht der Priester: Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Das ist sehr interessant, weil der Gruß des Priesters eigentlich nicht der Friede des Herrn sei mit euch ist, sondern das ist der bischöfliche Gruß. Das ist der Gruß des Bischofes, der Friede des Herrn sei mit euch. Nun, warum spricht der Priester da den Gruß des Bischofs? Das kommt aus einer alten Tradition, nämlich als es noch wenige Christen gab in Rom, zelebrierten der Papst und die Bischöfe und die Priester an einem Ort die heilige Messe. Dann vermehrten sich die Christen und es war einfach nicht mehr möglich, eben, dass alle am gleichen Ort miteinander die heilige Messe feierten. Und so sandte der Papst seine Priester eben auch außerhalb der Stadt. Paraeuchia heißt das, eben die Pfarrei ist das, was außerhalb der Stadt liegt, ebenso der Ableger, die Filiale, sagen wir heute ja auch. Und diese Priester haben dann zur selben Zeit die heilige Messe gefeiert wie der Papst, um die Einheit der heiligen Messe zu betonen. Und dann hat der Priester, eben da kommen wir dann gleich auch drauf, die Hostie gebrochen und ein Stück dem Diakon gegeben, um es den jeweiligen Zelebranten zu bringen, die eben in Einheit mit dem Heiligen Vater die Messe gefeiert haben. Und er hat dann den Gruß des Papstes, den Gruß des Bischofs mitgebracht. Eben der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Deshalb senkt der Priester auch ein kleines Stück der Hostie in den Kelch. Das ist eine Bedeutung dieser Brechung und Mischung, wie man es auch sagt. Und es ist auch etwas sehr Schönes, eben jede heilige Messe ist in Verbundenheit mit dem Papst und dem Bischof. Deshalb nennen wir ja auch den Namen des Papstes und den Namen des konkreten Ortsbischofs, um diese Einheit anzuzeigen, um anzuzeigen, ja, wir sind nicht einfach da, ein kleines Grüppchen, das irgendetwas ganz Persönliches, so Mystisches oder sonst was, so Personifiziertes feiert, sondern wir sind in einer großen Gemeinschaft, in einer weltweiten Gemeinschaft. Wir sind verbunden mit den Christen unseres ganzen Bistums. Wir sind verbunden mit dem Zeichen der Einheit, mit dem Vater der Einheit im Bistum, mit dem Bischof. Und wir sind verbunden auch mit dem Zeichen, dem Vater der Einheit der ganzen weltweiten Kirche mit dem Heiligen Vater. Eben das drückt sich sehr schön auch hier in diesem Gruß: Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch aus. Dann noch kurz nochmals auf dieses Friedensgebet, das vorher ist, schau nicht auf unsere Sünden. Etwas sehr Schönes ist auch, sich bewusst zu sein, Selbst dann, wenn der Priester jetzt vielleicht nicht ein besonders gläubiger Priester ist, sicher, wir sollen für ihn beten, dass er es bleibt oder dass er es wird, wenn er es noch nicht ist, dass er auch mit seiner Heiligkeit, mit seiner persönlichen Heiligkeit eben auch Christus noch sichtbarer macht oder es ihm einfacher macht, durch den Priester zu wirken. Aber selbst dann, wenn der Priester ein Leben führen würde, das seine priesterlichen Würde nicht entspricht, er kann die Wirksamkeit der Sakramente nicht minden. Wir gehen in die Heilige Messe voll Glaube und voll Liebe, um Christus zu empfangen. Und der Priester kann eben so, sagt uns der Glaube der Kirche, kann da eigentlich eben dem auch nicht im Wege stehen. Nun, vielleicht noch kurz zum der Brechung und Mischung dann beim Lamm Gottes. Die Hostie wird ja gebrochen in drei Teile. Eben ein Stück war ganz früher für die Wegzehrung der Sterbenden und damit die eucharistische Gegenwart auf dem Altar nach der Heiligen Messe auch erhalten bleibe. Ein weiteres Stück, eben für das dann in den Kelch gesenkt wurde, ein Stück für die eigene Kommunion und eben das andere Stück, das dann der Kardinalspriester eben den zelebrierenden Priestern gebracht hat, wie wir gesehen haben. Nun, dieses Brechen des Brotes, das ja auch in der Apostelgeschichte der ganzen Heiligen Messe den Namen gibt, sie hielten fest am Brotbrechen, ist eine antike Sitte. Brechung des Brotes und Mischung mit dem heiligen Trank sind vorbereitende Handlungen für das heilige Mahl. Also nur schon einfach jetzt ganz, nicht nur im Kontext der heiligen Messe, ist diese Brechung ein Mahlritus. Das heißt, der Hausvater tut dies. Und es ist also auch ein Familienritus, auch eine Darstellung der Einheit, um die wir vorhin gebetet haben. Das heißt, wer vom gleichen Brote isst, der gehört auch zur gleichen Familie. Ein sehr schönes Zeichen auch im Hinblick auf die heilige Kommunion. Es ist auch, neben dem, dass wir wirklich Christus, den Leib und das Blut Christi empfangen, auch ein Zeichen der Einheit, der Zugehörigkeit. Ja, ich gehöre wirklich ganz zu dieser Familie, beziehungsweise ich muss auch wirklich ganz zu dieser Familie der Kirche gehören, sonst bin ich irgendwie wie auch ein Fremder, der da irgendwie dazugehört, aber eben doch nicht ganz dazu gehört. Dann ist auch das Brot selber ein Zeichen der Einheit. In der Didache, eben in dieser Zwölfapostellehre, betet man, so wie das Brot über die Berge zerstreut war, eben der Weizen, so bildet nun dieses Brot eine Einheit, einen Leib. So ist auch die Kirche auf dem ganzen Erdenrund zerstreut und bildet nun eine Einheit. Und es ist eben ein uralter Ritus, wenn wir in der Ostkirche schauen, in der byzantinischen Liturgie wird das heute noch so gemacht, dass die Hostie, die ein bisschen dicker auch ist, entweder schon eben bei der Gabenbereitung da in den Kelch, in den Wein gesenkt wird oder dass wenigstens eingetaucht wird. Dann ist auch die Brechung der Hostie ein Sinnbild für den Tod Christi am Kreuz. Eben so ist, man könnte sagen, sein Herz für uns gebrochen worden, also ein Sinnbild, ein Symbol für das und dann das Versenken dieses kleinen Partikels, des kleinen Teilchens im Kelch ist wiederum ein Sinnbild, ein Symbol für die Auferstehung Christi, wenn eben Leib und Blut auf symbolische Art und Weise wieder zusammenkommt, vereinigt wird, dann ist eben da auch die Auferstehung Christi angedeutet. Geschehen tut es ja in der heiligen Wandlung, wie wir selber bekennen, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz hat uns wieder eingeführt in die Heilige Messe. Wir haben gesprochen über das Vaterunser, den Embolismus, das Gebet eben nach dem Vaterunser, dann das Friedensgebet und die Brechung und Mischung von Leib und Blut Christi zum Schluss. Herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, für Ihren Vortrag. Eine erste Frage ist mir gekommen zum Vaterunser. Das Vaterunser ist ja das Gebet des Christen schlechthin, weil es Jesus ja selber den Jüngern gelehrt hat und damit auch uns. Es macht besonders deutlich, dass der Adressat des liturgischen Betens Gott Vater ist, wie Sie ja auch gesagt haben. Wir beten durch Christus im Heiligen Geist zum Vater. Wie können wir da wieder mehr in eine Beziehung kommen zu Gott als unserem Vater? Meiner Erfahrung nach beten doch viele oder die meisten auch zu Jesus Christus, oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, das tun wahrscheinlich wirklich die meisten, weil uns einfach, ich denke, irgendwie Jesus auch insofern näher steht, weil auch ja er Mensch geworden ist, weil wir uns da irgendwie auch besser ein Bild machen können, ist vielleicht falsch gesagt, aber es ist irgendwie so handfester, konkreter. Wir haben die Krippe, wir haben das Kreuz, das uns eben Gott auch zeigt, der einen wirklich menschlichen Leib angenommen hat. Vom Vater eben wenn wir uns so den alten Mann mit Bart vorstellen, dann ist das zwar eine Vorstellung, aber eben wir sollen uns gerade ja deshalb kein Bildnis von Gott machen, weil das einfach schlichtweg zu klein ist, weil Gott eben Geist ist, weil er unendlich erhaben und der absolut Gute ist. Ich denke, wahrscheinlich ist das, Jesus ist die Person, die uns näher steht, direkter steht, weil er einen menschlichen Leib hat, wie auch wir einen menschlichen Leib haben. Und auf der anderen Seite müssen wir uns vielleicht auch nicht allzu viele Sorgen jetzt darum machen, dass wir irgendwie den Vater vernachlässigen würden oder den Heiligen Geist beiseite lassen würden, denn es ist ein Gott. Er ist nur eine Natur, sicher in drei Personen, aber Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deshalb, wenn wir uns jetzt da den Kopf zerbrechen, ja, habe ich jetzt da vielleicht doch jemanden vernachlässigt oder vergessen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Jesus von uns möchte. Aber wir dürfen uns vielleicht schon auch irgendwo mehr bewusst machen, mehr bewusst werden. Wir beten durch Christus, aber das eigentliche Ziel, der Ursprung und das Ziel unseres ganzen Lebens ist der Vater. Und zu ihm kommen wir durch Christus im Heiligen Geist.
Ja, danke schön. Jetzt haben wir eine erste Hörerin, die angerufen hat. Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage am Pfarrer Fuchs. Mhm. Und zwar, kann man von einer Sekte sprechen, wenn man in einer Freikirche ist? Weil Sie vorher eben katholisch, evangelisch und Freikirche, das haben Sie doch Frau Veronika angesprochen.
Genau.
Und jetzt hätte ich damals speziell eine Frage.
Ja, Pfarrer Fuchs, möchten Sie darauf eingehen?
Ja, es ist zwar nicht ganz zum Thema, aber
ich weiß,
man kann vielleicht ganz kurz sagen, gut, eben eine Sekte ist schon nochmal was anderes als eine Freikirche. Eine Sekte ist etwas im Normalfall etwas sehr Extremes, das nur gerade vielleicht ein Satz kennt und das auch extreme Forderungen an deren Mitglieder stellt. Deshalb eben dürfen wir froh sein, dass wir zur katholischen Kirche gehören, zur Kirche, die Jesus gegründet hat, eben zwar schon auch sagt, was wir tun müssen, weil das auch Jesus getan hat, um gerettet zu werden, aber doch in einer großen Weite und Güte und mütterlichen Geduld, die Mutterkirche. Also wir sollen dafür alle beten, eben die jetzt die Wahrheit noch nicht erkannt haben, die Schönheit der Messe auch noch nicht erkannt haben, dass sie da doch auch wieder nach Hause finden zu,
ja,
zu,
eben, zum zur Vater. Mutterkirche.
Ja, genau.
Ich habe trotzdem, sie war ja katholisch und sie war auf der Suche und hat sie einen Freund im Laufe der Jahre kennengelernt und sie haben jetzt auch geheiratet, aber alles in der Freikirche. Und es tut irgendwie weh, wenn es dann abgestempelt wird als eine Sekte. Und das tut mir als Oma weh, so muss ich einfach mal sagen.
Ja. Gut, das waren natürlich auch die ersten Christen, wurden auch als Sekte, als neue Sekte abgestempelt. Und aber wir dürfen wissen, wir gehören zur Kirche, weil Gott uns berufen hat, weil er schlussendlich seine katholische Kirche gegründet hat. Die Freikirche, die wurde irgend von jemandem gegründet, aber nicht von Jesus. Das ist eigentlich, dessen dürfen wir uns immer wieder neu bewusst werden.
Ja, ja. Dankeschön. Danke für Ihren Anruf.
Vielen Dank auch für die wunderschöne Sendung.
Ja. Gut, alles Gute Ihnen.
Ja, danke schön.
Wir haben eine nächste Hörerin nochmal. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich hätte eine Verständnisfrage. Sie haben von diese dreiteilige Brechungen des Brotes gesprochen und ich habe versucht zu notieren, ein Stück für die Wegzehrung der Sterbenden, ein Stück für die kommunizierenden, zelebrierenden Priester und dann ein Stück für die Pfarrei oder für...
Ja, ich habe verstanden. Also eben ein Stück, aber das war, also eben das ist ja heute mit dieser Pfarrei, eben mit dem Kardinalspriester, der da dieses Stück der Heiligen Hostie in die Pfarrei hinausträgt, das gibt es heute nicht mehr. Heute wird nur einfach die Hostie gebrochen und ein Teil wird in den Kelch gesenkt. Das ist eben auch dieses Stück, das früher der Diakon gebracht hat. Das ist eben dasselbe Stück. Und dann ein Stück für den Priester oder für den Papst, den Bischof selber für die Kommunion und eines noch für die Krankenkommunion. Das waren diese drei Stücke eigentlich.
Und dann hatte ich noch ein, etwas macht mich traurig, dass in manchen Heiligen Messen das Embolismus, was machen wir ohne Verwirrung und Sünde? Ich meine, was machen wir? Sie wissen, was ich meine. Ich finde, dieses Gebet, ich warte sehnsüchtig auf dieses Gebet, vielleicht aus persönlichen Gründen. Und ich bin immer so traurig, ist nicht das Wort, aber ein wenig enttäuscht, wenn es sofort ohne diesen Embolismus zu deines das Reich übergeht.
Es ist mal, es ist eben eigentlich ein wunderbares Gebet, auch in der Tradition der Kirche. Man kann natürlich, denn dein ist das Reich ist von der Didache. Das erlöst uns, der Embolismus, der ist katholische Tradition, kann man sagen. Aber man kann dem Pfarrer vielleicht auch mal fragen, warum beten Sie denn das nicht? Steht auch im Normalfall im Kirchengesangbuch so, dass da das Vaterunser unterbrochen wird. Je nachdem macht man es, weil es die Leute vielleicht nicht gewohnt sind oder weil sie gewohnt sind, sofort das den Dein ist das Reich anzuschließen. Aber man kann ihn einfach einmal auch freundlich darauf aufmerksam machen, dass das doch so ein schönes Gebet wäre, dass es schade ist, dass man das einfach weglässt und dass es sogar eben auch im Kirchengesangbuch, im Gotteslob so vorgesehen wäre. Aber es ist halt, wenn der Priester sich nicht an die Ordnung der Kirche hält, dann soll man das auch eben voller Schmerzen aufopfern und vielleicht einfach still für sich auch beten. Das kann man ja auch. Dann fehlt es einem persönlich dann auch nicht.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Vielleicht hat auch der eine oder andere Hörer sowieso die Frage, wie das ist mit Auslassungen oder Hinzufügungen bei der Messe überhaupt, auch insbesondere beim Hochgebet. Manche verwirrt das und die fragen sich dann, ja, ist denn die Messe dann überhaupt gültig? Können Sie für die Hörer einfach mal sagen, was die Kriterien sind, was zur Gültigkeit einer Messe notwendig ist?
Ja, das ist eigentlich, also das sind das Wesentliche, das Wichtigste sind die Wandlungsworte. Das ist wie bei der Taufe, die Nottaufe. Die Taufe geht im Normalfall etwa eine halbe Stunde, hat sehr viele Gebete und Riten, sehr schöne. Aber im Notfall genügt, ich taufe dich, das Übergießen mit Wasser, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also eigentlich sehr, sehr wenig. Bei der Heiligen Messe eben ganz ähnlich, auch diese Dinge, die man außerhalb im aus dem Notfall eben wirklich nicht weglassen darf und sollte. Aber das Wesentliche sind die Wandlungsworte und da vor allem auch die Worte, das ist mein Leib und das ist der Kelch oder mein Blut. Das sind eigentlich, oder eben auf Lateinisch ist hic est calix sanguinis mei oder hoc est enim corpus meum. Das sind, so sagt der heilige Thomas von Aquin, die wesentlichen Worte, die eigentlich nie fehlen dürfen. Wichtig ist aber auch zu sehen, kann ja auch sein, dass ich irgendwo in eine Messe, die auf Portugiesisch oder Kroatisch ist, gehe, da kann ich ja, verstehe ich ja sowieso nichts. Ich gehe, um alle Gnaden zu erhalten vom heiligen Messopfer, um Jesus in meinem Leib zu empfangen, den Leib und das Blut Christi zu empfangen. Und das ist schlussendlich für mich, für die Gnaden, die Gott mir schenkt, ist das das Wichtigste. Weil sonst, wenn ich mir bei jeder heiligen Messe den Kopf zerbrechen muss, war jetzt das gültig oder nicht, dann habe ich auch keine Andacht mehr. Und das wäre eigentlich auch schade. Sicher, wenn ich weiß, dass der Priester da alles Mögliche tut, ist vielleicht auch besser, wenn das möglich ist, einen Ort suche, wo ich weiß, da feiert der Priester die heilige Messe im Normalfall so, wie sie im Messbuch steht. Dass ich auch ruhig mit Andacht der Messe, die Messe mitfeiern kann.
Ja, vielen herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Dankeschön, dass Sie uns wieder so schön die Messe erklärt haben. Wenn Sie, die Sie uns jetzt zuhören, die Sendung nochmals hören möchten, können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 96 75 120. 08323 96 75 120 oder dann auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, auch an die zwei Hörerinnen, die angerufen haben. Vielen Dank für Ihren Anruf. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Pfarrer Fuchs, dass Sie uns jetzt noch den Segen geben.
Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, die Mutter der Kirche, auch die Mutter der Eucharistie, dass sie uns eine große Liebe zum eucharistischen Jesus, zur heiligen Messe erfliehen möge, dass wir so immer tiefer hineinwachsen in dieses wunderbare Geheimnis, wo wir Christus selber begegnen, seinem Wort und ihn empfangen dürfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, begleite und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ihnen alles Gute, Pfarrer Fuchs, auch Ihnen herzlichen Dank dafür nochmal und Ihnen alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.